Schönen guten Abend. Schön, dass Sie alle gekommen sind, so zahlreich zum guten Buch zur späten Stunde. So ähnlich fängt eine Literatursendung im ersten deutschen Fernsehen an. Druckfrisch heißt die Sendung. Ich freue mich sehr, heute Abend Arthur Becker begrüßen zu dürfen. Arthur Becker kommt aus Bremen hierher, hat also nicht gerade den nächsten Weg. Und er spricht Machtworte. In jedem seiner Bücher, ob er nun über Jesus und Marx von der Esso-Tankstelle schreibt oder mit Wodka und Messer ein Lied vom Ertrinken singt oder von der Macht des Lippenstifts erzählt, er spricht Machtworte. Lieber Arthur, herzlich willkommen in Hall und Ihnen viel Freude beim Zuhören. Danke.
Guten Abend, Österreich. Den ganzen verdammten Tag habe ich auf diese Lesung gewartet. Nun fängt sie endlich an. Nichts, zwei Bier getrunken, aber es geht. Ich mache Folgendes. Ich lese aus dem Roman Der Lippenstift meiner Mutter und ich lese Gedichte. Denn wie ihr wisst, sind Polen eigentlich Lyriker und keine Romanciers. Und gibt es nichts zu lachen, das ist eine kulturgeschichtliche Tatsache. Dennoch möchte ich mit dem Roman anfangen und da ich so wenig Zeit habe, muss ich das relativ schnell alles wirklich beginnen. Es geht immer speziell bei mir um mein Masuren und mein Polen und der Lippenstift meiner Mutter handelt von einer masurischen Kindheit Anfang der 80er Jahre und von Bartek. Wir lernen erstmal das Städtchen kennen und ich lese nur zwei Passagen. Das erste Kapitel heißt Der Stepptanz und die Geliebte des französischen Leutnants. Ich hoffe, man kann mich hinten gut verstehen, ja? Man sagte mir, der Tontechniker sei ein Genie. Das hoffen wir. Die sichelförmigen Absatzeisen, deren unermüdliches und unüberhörbares Klappern auf den Straßen von Dolina Rouge erst in den langen und schneereichen Wintern fast gänzlich zum Verstummen kam, waren bei Herrn Lupicki, dem einzigen Schuster des Städtchens, der Verkaufsschlager. Damit würde Herr Lupicki zwar nie reich werden, und das wusste er, der seinen Beruf seit mehr als 40 Jahren ausübte, wohl am besten, doch was sollte er machen? Alle Männer und Halbwüchsigen ließen bei ihm ihre Schuhe regelmäßig mit diesen hauchdünnen Absatzeisen veredeln. 6 Nägel reichten, um die halbmondartigen und etwa 7 Zentimeter langen Eisen aufzuschlagen, und schon war selbst der letzte Armleuchter ein gemachter Mann. Keiner der Männer und heranwachsenden Jungen mochte auf das metallische Klappern auf den Bürgersteigen und Straßen den hörbaren Beweis für die Männlichkeit oder Gerissenheit eines Kerls verzichten. Ja, selbst die Pfarrer, die Milizionäre und Barteks Lehrer griffen zu diesem altbewährten Köder, der alte Weiber, widerspenstige Töchter und begehrenswerte Schülerinnen vom Gymnasium oder von der Nähschule davon überzeugen sollte, dass sie es nicht mit irgendwelchen Angsthasen und dahergelaufenen Hunden zu tun hätten, sondern vielmehr mit echten Helden, die zu jedem Schritt bereit seien, buchstäblich. Und den zahlreichen Mitbewerbern wurde signalisiert, sich warm anzuziehen, denn je lauter das metallische Klappern dieser tägliche chaotische Stepptanz von Dolina Rouge war, desto wichtiger kamen sich die Träger der durch Herrn Lupicki persönlich aufgerüsteten Schuhe vor. An diesem Stepptanz im Städtchen fand auch Bartek großen Gefallen, obwohl er erst 15 Jahre alt war. Sein wichtigster Feind Sturek, die Ratte, ging sogar so weit, dass er sich selbst seine Turnschuhe mit Eisen, die er im Übrigen ständig verlor, beschlagen ließ. Doch jeder wusste, dass Sturek ein Idiot war und nur eines im Sinn hatte, solchen Muttersännchen, wie seiner Meinung nach Bartek eines war, bei passender Gelegenheit die Nase zu polieren. Sturek hasste Kinder, deren Mütter beliebte, hübsche und schwarzhaarige Lehrerinnen waren, da seine eigene Mutter, die an der Flasche hing, nicht einmal für knauserige Freier vom Land ein Objekt der Begierde darstellte. Stureks Vater war zu dem Totengräber und man erzählte sich in der Werkstatt von Herrn Lupicki, dass der Totengräber Bjurkowski ein mieser, betrügerischer Grabhändler sei. Er würde nämlich die besten Liegeplätze des alten Friedhofs an der Luna für teures Geld an die Reichen verhökern und die Armen hätten wieder einmal das Nachsehen und müssten ihre Angehörigen an den Randzonen bestatten, wo man noch hier und da alte Gräber mit Skelettresten und Schädeln aus deutschen Zeiten vermutete oder gar zu erkennen glaubte. Die von Efeu-Sträuchern und Gräsern überwucherten Gräber ähnelten riesigen Ameisenhaufen. Herr Lupicki sagte bloß, was ärgert ihr euch über dieses Stinktier Bjurkowski? Ihr würdet an seiner Stelle genauso handeln. Der Gute will mit seiner Familie doch auch nur überleben. Jedenfalls versuchte Bartek, seinem größten Feind aus dem Weg zu gehen. Nicht deshalb etwa, weil er dessen Arschtritte fürchtete. Nein, Sturek tat ihm sogar leid, zumal das Gesicht seines Ernstfeinds tatsächlich der Spitzenschnauze einer ausgehungerten Ratte ähnelte. Diese Schnauze war der wahre Grund für Barteks Fluchten vor Stureks Verfolgungsjagden. Barteks Opa, Monte Cassino, väterlicherseits, der mit zwei Beinstümpfen im Rollstuhl saß, weil ihm im Krieg die Beine amputiert worden waren und der in der Werkstatt von Herrn Lupicki als Aushilfe arbeitete, hatte nämlich seinen Enkel schon mehrmals gewarnt, Sturek nicht ins Gesicht zu sehen, vor allem nicht in seine Augen, denn das Böse sei eine Krankheit, die sich durch direkten Blickkontakt automatisch vermehren würde. Er wisse, wovon er spreche, so Opa Monte Cassino. Er habe schließlich den Krieg an allen denkbaren Fronten mitgemacht, von Monte Cassino bis nach Afrika. Böse Augen seien stärker als die eines Normalsterblichen, mahnte er seinen Enkel, wenn dieser wieder einmal in die Fänge Stureks geraten war. Und selbst Heilige zögen den Kürzeren, wenn sie von Angesicht zu Angesicht vor einem Bösewicht stünden. Da Bartek nach der Schule so gut wie nie direkt nach Hause ging, wo ihn ohnehin niemand erwartete, außer seinem jüngeren Bruder Quecksilber vielleicht, der weinerlich und kränklich war, regelmäßig gläserne Fieberthermometer zerbiss und nach dem täglichen Schulunterricht meistens von Oma Olcha umsorgt wurde, trieb er sich bis zum Abend auf den Straßen von Dolina Rusch herum. Immer wieder suchte er die Werkstatt von Herrn Lupicki auf, um sich vor dem Regen oder einem Schneesturm zu verstecken oder ganz einfach, um den neuesten Klatsch zu erfahren. Dann saß er stundenlang am Tresen, machte dort seine Hausaufgaben, hörte den Schustergesprächen und der eintönigen Musik zu, welche die Schuster mit ihren Hämmern und Pfeilen und Schleif- und Nähmaschinen erzeugten. Oder er unterhielt sich mit der jungen Meryl Streep, von der er glaubte, sie wäre sein Mädchen, seine erste große Liebe. Er hatte im Kino Zriff, dem Film Die Geliebte des französischen Leutnants, mit der Streep in einer Doppelhauptrolle gesehen. Und seitdem war er wie ausgewechselt. Er begriff, dass er sich verliebt hatte. Und obwohl seine Geliebte nur auf der Leinwand zu sehen war, beschloss er, der rothaarigen Meryl treu zu sein, bis er eines Tages eine echte Meryl treffen würde, eine aus Fleisch und Blut. Bartek machte sich da zwar keine allzu großen Hoffnungen, aber das Wichtigste war für ihn, dass er ein hübsches Mädchen liebte, das begehrenswerter war als die Schülerinnen vom Gymnasium oder von der Nähschule. Zu Hause zu sitzen bedeutete für Bartek, dass er keine einzige ruhige Minute hatte, denn seine Eltern ließen ihn gern kleine Botengänge erledigen. »Bartek, renn schnell los und kauf bitte für den Papa eine Schachtel Zigaretten. Oder hol bitte für die Mama den neuen Schminkstift ab. Ich habe ihn bei Frau Żoławska unter dem Ladentisch gekauft«, sagte Stascha gelegentlich, Barteks schwarzhaarige Mutter. »Sie ist eine Hexe, eine ganz ausgebuffte Hexe«, dachte er oft. »Mit ihren schwarzen Haaren fängt sie die Männer wie mit einem Kescher und stopft ihnen ihren schwarzen Schopf in den Mund, damit sie an ihrer Hexenschönheit ersticken.« Am schlimmsten war es jedoch am frühen Morgen oder am frühen Abend, wenn etwas Wichtiges fehlte, und es fehlte immer etwas Wichtiges, Zigaretten zum Beispiel. Warum kauft sich der Vater nie selbst Zigaretten, fragte sich Bartek jedes Mal, wenn er wieder zum Kiosk gehen musste, um Popularne, Sporte oder Klubowe zu besorgen. Warum muss ich ständig seine Zigaretten kaufen? Und das Brot, entweder war es verschimmelt oder vertrocknet, und Bartek musste wieder los. Und ein Laib Brot, ein Liter Milch und ein Kilo Zucker und Kostke Masła, ein Stück Butter, kaufen. Manchmal dachte er, seine Eltern hätten ihn lediglich deshalb gezeugt, um einen guten und gehorsamen Diener zu haben, den fleißigen Hermes. Sie saßen im Wohnzimmer auf dem Kanapee, sahen fern und erteilten ihm Befehle, während der Fernseher Neptun, eine alte polnische Schabrake, wie sich sein Vater Krzyszek auszudrücken pflegte, laut aufgedreht war, aber nur dann, wenn keine Konzerte mit klassischer Musik übertragen wurden. Chopin und Debussy und der Pianist Christian Zimmermann machten dem Vater wahnsinnig. Er fasste sich an den Kopf und schrie: Bartek, stell diesen fürchterlichen Krach aus. Diese Musik ist krank. Zum Glück stand der Fernseher auf 4 dünnen Beinen. Und zu Barteks Freude, Schadenfreude, war es ganz leicht, ihn im Vorbeigehen umzustoßen. Er landete immer auf dem Rücken, sodass der Bildschirm nie zu Bruch ging. Aber Stascha verteidigte ihren Sohn nicht, weil sie Angst vor ihrem Mann hatte, Angst vor seinen cholerischen Wutattacken, wenn sein Adamsapfel wieder einmal zu zittern begann, die Augäpfel sich mit roten Äderchen bedeckten, weshalb er von Sekunde zu Sekunde geistesabwesender und wutentbrannter wirkte. Diese Väter waren keine Freunde der Menschheit. Im ganzen Haus, auf jeder Etage des orange gestrichenen Wohnblocks im Plattenbauquartier, in dem Bartek mit seinen Eltern und seinem Bruder Quecksilber wohnte, waren sie anzutreffen. Und einmal in der Woche zogen diese unberechenbaren Väter ihre von Herrn Lupitzky gelochten Ledergürtel genüsslich aus der Hose, um ihre Söhne zu verprügeln. Ja, solche Weltmeister der cholerischen und alkoholgesteuerten Wutattacken bewohnten ganze Plattenbausiedlungen. Und Bartek sorgte sich eines Tages, auch so ein unberechenbarer Weltmeister der Wut zu werden. Deshalb beschloss er für sich schon früh, nie Kinder zu zeugen. Manchmal fragte er seine Geliebte, der fast jeden Tag einen neuen Namen gab, und: Willst du mit mir Kinder haben? Nein, mein Liebster, du weißt doch, was sie ihren Kindern antun. Sie bilden sie zu Butlern aus und schicken sie jeden Sonntag in die Kirche zur Heiligen Messe, um ein reines Gewissen zu haben. Oder sie lassen sie bei ihren alkoholischen Sexorgien in Ungewissheit taumeln, ob es da im benachbarten Wohnzimmer aus dem seltsame Geräusche und Stimmen kommen, wirklich mit rechten Dingen zugeht. Ach, meine Liebe, du musst jetzt schlafen gehen. Ich habe noch etwas Wichtiges zu erledigen. Und dann verschwand seine Meryl Streep, die so gut wie jeden Tag anders hieß und die noch nie jemand gesehen hatte, weshalb man Bartek für einen Angeber, Lügner und Träumer hielt, der steif und fest behauptete, Meryl Streep sei in ihn verliebt. Doch seine Eltern und auch der Schuster Lupitzky und selbst Opa Monte Cassino sagten ihm: Bartek, du hast keine Freundin, du sprichst mit Gespenstern und mit dir selbst. Die Mutter Stascha machte sich Sorgen und sie belebte ernsthaft, ob sie ihren Sohn nun nicht doch einem Facharzt vorstellen sollte, einem Psychiater oder einem Psychologen aus Gdańsk oder Olsztyn oder auch dem Mörder Baruch, der, nachdem er seine Strafe abgesessen hatte, ein Heiliger geworden war. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis war er zum besten Kurbfuscher des Landkreises Dolina Rusch avanciert. Mit flauschigen Pfoten von Kaninchen, die er züchtete und mit großem Appetit verspeiste, versuchte er, die Menschen zu heilen und die bösen Geister zu vertreiben, indem er die Stirn seines Patienten mit einer Kaninchenpfote massierte. Der Einzige, der Bartek glaubte und auch seine Meryl mehrmals gesehen hatte, war Norbert, der 30-jährige Sohn von Herrn Lupitzky. Dann sind wir plötzlich auf Seite 84 und ich hoffe, dass Sie das aus Ihrem Leben nicht kennen. Es gibt nämlich solche Männer, die gehen aus dem Haus, kommen nach 10 Jahren wieder zurück und tun so, als wäre nichts gewesen. Bringen eine Tüte Äpfel mit und sagen: Hallo, ich bin da, ich habe euch 2 Kilo Äpfel mitgebracht. So einer ist auch Opa Franzose, der zurückkommt und in diesem kurzen Kapitel, bevor wir zum Eigentlichen übergehen, nämlich zur Poesie, wird vorgestellt, wie Opa Franzose und Bartek zusammen eine Nacht verbringen. Und sie kennen eine Sache nicht, weil sie im Westen aufgewachsen sind. Im Sozialismus war das so, dass die Regierung immer wieder den Strom ausgestellt hat, um angeblich, was weiß ich denn was, zu sparen. Für uns Kinder war das, diese ägyptische Finsternis, sehr poetisch. Menschen wurden umgebracht, gezeugt, was weiß ich denn. Als die Regierung den Strom einschaltete, kurz vor Mitternacht erst, waren die meisten Bewohner von Dolina Rusch längst zu Bett gegangen. Sie brauchten den elektrischen Strom nicht mehr. Wozu sollten sie ein Bad nehmen oder einen Fernsehfilm anschauen? Sie waren froh, dass die Nacht in ihr Städtchen zurückgekommen war. Opa Franzose und seine Tochter zogen sich für eine Unterredung unter 4 Augen in die Küche zurück, während Bartek, wie gewöhnlich, wenn Besuch von Verwandten da war, im Arbeitszimmer seiner Mutter unter die Bettdecke kroch. Er mochte es nicht, dass er zusammen mit den Gästen der Eltern, einer Tante oder einem Onkel auf diesem harten Schlafsofa nächtigen musste. Aber so lautete das ungeschriebene Gesetz, so waren die Regeln in Dolina Rusch. Die Kinder dienten den Eltern nicht nur als Butler und Schutzschilde, sondern eben auch als Plüschtiere, an die man sich im warmen Bett gerne anschmiegte. »Ich bin kein Teddybär«, dachte sich Bartek. »Ich bin ein Mann. Warum behandeln Sie mich wie ein Spielzeug und einen Wachhund?« Wahrscheinlich einer der kürzesten Essays über die Pädophilie in katholischen Ländern. Einmal im Monat, wenn Onkel Versicherung seinem Hobby nachging und auf einer Hochzeit Schlagzeug spielte, musste das Schusterkind bei Tante Agatha und ihren beiden kleinen Söhnen übernachten. Sie hatte panische Angst vor Verstorbenen. Sie ängstigte sich davor, die Toten könnten sie nachts entführen und umbringen. Und das war der Grund dafür, dass sie hin und wieder an Schlaflosigkeit litt. Besonders akut wurde ihr Leiden, wenn ihr Mann fürs Wochenende verreiste. Dann konnte sie gar nicht mehr schlafen, zumindest nicht in der Nacht. Sie brauchte die Nähe eines lebendigen menschlichen Körpers, zumal sie Hunde und Katzen nicht mochte. Sie musste diesen Körper spüren, sie musste spüren, dass seine Seele von Albträumen nicht geplagt wurde. Tante Agatha roch genauso verführerisch wie die Tochter von Herrn Lupicki. Aber was sollte Bartek mit ihr in diesem von Angst überfluteten Bett machen? Mit seiner eigenen Tante noch dazu? Sie war für ihn viel zu alt und besaß nicht die Fähigkeit von Meryl Streep, die auf der Langweid jedes gewünschte Alter annehmen konnte. Mal war sie ein Mädchen, mal eine reife Frau in den 50ern. Und wenn Barteks Tante dann endlich in tiefen Schlaf gefallen war und nicht mehr merkte, dass man mit ihr schlimme Sachen anstellen konnte, tat sie ihm leid, denn sie wünschte sich bloß eines, geliebt zu werden. Bei Opa Franzose war das zum Glück alles anders. Das Schusterkind hatte viele Fragen an ihn und freute sich auf die Nacht, auf die kommenden Tage und auf die vielen Stunden am Abend. Der Vater hatte sich endgültig beruhigt und gab keinen Laut von sich. Er würde jetzt durchschlafen und gleich am frühen Morgen sein alltägliches Gejammer wieder fortsetzen. Kopfschmerzen und schlechtes Gewissen wegen des Trinkgelages im Piratska waren für den folgenden Tag vorprogrammiert. Seine Komplimente, die Estascha dann bei der morgendlichen Toilette machte, um sie von seiner unermesslichen Liebe wie auch von seiner Unschuld zu überzeugen, fand Bartek jedes Mal abscheulich. Die Gespräche der Eltern verunsicherten ihn, da der Vater ungeniert von dem wunderbaren Sex mit seiner Frau sprach. Oder er verdammte Stascha und die Vorzüge ihrer verführerischen Schönheit, verdammte ihre eigenen Beischlafmethoden, was mehr als seltsam war, denn sie hatten sich schließlich selbst erfunden. »Soll ich ständig bluten wie du?« schrie er sie an. »Ich bin kein Weib.« »Warum schämten sie sich nicht?« hielten die Eltern ihre Söhne für Idioten, die nichts merkten. Das Schusterkind hatte darauf keine Antwort. Es hatte viele Details ihres Liebeslebens, kannte viele Details ihres Liebeslebens, als würde es die beiden Eheleute beim Koitus heimlich beobachten. Und es sagte sich zerknirscht, »Bartek, wenn du dich schminkst, tust du es auch für deinen Papa. Du bist wirklich ein Perversling, mein Alter. Vielleicht solltest du deine Meryl gegen Robert Redford oder Jeff Bridges tauschen.« Es galt also als ziemlich sicher, dass Krzyszek am nächsten Morgen die Wohnung wieder überfluten und seine Frau verdammen oder in den Himmel loben würde. Und Bartek hörte in seinem Kopf eine Stimme, die ihm die Einkaufsliste diktierte. Butter, Zigaretten für Papa, Milch, Watte für Mama, bitte den Lippenstift nicht vergessen, Brot. Das Schusterkind konnte den Augenblick, in dem der Vater endlich von der Nacht verschluckt wurde, mit Haut und Knochen nie abwarten. Es war der wichtigste Moment des Tages, ein Höhepunkt, wenn die Nacht gekommen war und mit ihr das Ende der Überschwemmungen, wie jetzt. Er lag auf dem Schlafsofa und überprüfte noch einmal die Einkaufsliste, ob er denn nichts vergessen hätte. Nein, er hatte nichts vergessen. Er war frei. Meryl Streep schlief in seinen Armen. Barteks Einkaufsliste. Butter. Zigaretten für Papa, Sporte oder Popularne. Milch. Watte für die verletzte Mama. Bitte den Lippenstift nicht vergessen. Brot, Zucker, 5 Kilo Kartoffeln vom Gemüsestand und ein Gurkenglas Budapren von Herrn Lupicki. Einmal im Monat war der Lippenstift der Mutter verletzt und hatte Bauchschmerzen. Bartek rannte dann zur Apotheke und beeilte sich, weil er Angst hatte, seine Mutter könnte verbluten und sterben. »Warum nähen Sie Ihre Wunde nicht zu, diese dummen Ärzte?« wunderte sich das Schusterkind. Erst nachdem ihm Martin erklärt hatte, warum die Ärzte solche Wunden nicht zunähten, wusste Bartek, wie sehr seine Mutter und ihr Lippenstift leiden mussten, bis an ihr Lebensende. Und hier bei Stascha, in ihrem Arbeitszimmer und Boudoir, herrschte so eine Stimmung, die für Bartek große Ähnlichkeit mit denjenigen eines Jahrmarkts und Rummelplatzes hatte, obwohl die Mutter nichts feilzubieten hatte und keine Zirkusnummern vorführen konnte. Im Sommer gab es in Staschas Boudoir frisch geschnittene Wiesenblumen, im Herbst die Suschki, getrocknete Gänseblümchen. An den Wänden ihres Arbeitszimmers hingen Filmplakate und aus Kalendern ausgeschnittene Bilder, chinesische Landschaftszeichnungen, Gemälde barocker Meister, Frauenakte, kubistische und surrealistische Orgien, die Bartek von der Flucht aus Dolina Rusch träumen ließen. Auf dem Schreibtisch stand ein Wählscheibentelefon, keine Attrappe. Auf den Anschluss war die Mutter sehr stolz und es gab Briefpapier und einen chinesischen Füllfederhalter. Ja, am wichtigsten aber waren die verschiedenen ausländischen Kosmetika und Düfte sowie die Schmuckkästchen. Stascha besaß eine beachtliche Sammlung an Ohrringen, Clips, Armbändern, Halsketten, Broschen, Fingerringen, Lippenstiften, Wimperntuschen, Puderdosen, Cremes, Balsamen und Ölen. Ungeschminkt kannte Bartek seine Mutter gar nicht mehr. Ungeschminkt ging sie gar nicht auf die Straße. Und selbst wenn sie am frühen Morgen aufstand, sah sie wie eine Hollywood-Diva aus. Das tägliche Make-up war ihre Maske. Und sie brauchte diese Maske, weil niemand erfahren durfte, dass sie in Wirklichkeit ein 15 Jahre altes Mädchen geblieben war. In ihrem Verstand und in ihrer liebesgierigen Seele. Und die Gottheit, die sie auf dem Schmuck- und Kosmetikaltar anbetete, verlangte von ihr absoluten Gehorsam. Zugegeben, die private Bibliothek der Mutter war viel bescheidener als die monströse Sammlung von Natalia Kwiatkowska. Doch immerhin barg sie einige erstklassige Schätze, sodass das Schusterkind in den Bücherregalen solche Dramen und Komödien entdeckt hatte, die es nicht langweilten, obwohl sie zum Teil auch in der Schule gelesen wurden, wie zum Beispiel der Sommernachtstraum, der Bartek als Gegengift gegen den ewigen Winterschlaf des Lunatals beste Dienste geleistet hatte. Als Opa Franzose zu ihm kam, war Bartek wach. Die Einkaufsliste und die vor Überfüllung platzenden Schmuckkästchen beschäftigten ihn nicht mehr. Es war seltsam, aber die Mutter mochte keinen Bernsteinschmuck. Vielleicht lag das daran, dass Stascha vor dem Altwerden Angst hatte. Bernsteinschmuck trugen in Dolina Rusch vor allem alte Damen. »Ich muss dir sagen, dass wir morgen zu Olcha umziehen. Deine Mama hat mir erlaubt, dich mitzunehmen. Meine Töchter wollen mich nicht mehr haben.« »Ihre Herzen sind aus Stein, und Olcha muss mich freundlich aufnehmen. Sie weiß ganz genau, was Jesus in seiner Bergpredigt gesagt hat.« Der Franzose zog sich aus. Seine Eisenbahneruniform hängte er in Staschas Kleiderschrank. Die durchnässten Schuhe wanderten auf den Heizkörper, und mit einer Schere schnitt er die Zigarette in der Mitte durch, um Tabak zu sparen, und rauchte sie genüsslich vor dem Einschlafen. Er saß am Schreibtisch, dem Schmuck- und Kosmetikaltar seiner Tochter, und begann zu erzählen. »Bartek, hast du dich hier gefragt, wie du gezeugt wurdest?« »Bestimmt. Als ich in deinem Alter war, ließ mir die gleiche Frage, meine Zeugung betreffend, keine Ruhe. Leider bekam ich darauf nie eine Antwort, obwohl meine Recherchen sehr umfangreich waren. Und bis heute stelle ich mir vor, wie meine Mutter auf dem Postamt nach dem Direktor verlangt, weil sie sich beschweren will. Ich wurde als eine Postkarte geboren, ein Telegramm. Auf dem Postamt muss die Empfängnis stattgefunden haben. Und wenn du willst, verrate ich dir, wie du gezeugt wurdest. Die Entscheidung liegt allein bei dir.« Bartek richtete sich auf und sagte, auf dem Schlafsofa aufrecht sitzend, »Du meinst, du könntest mir ein großes Geheimnis verraten? Doch du irrst dich. Ich weiß, wie es in meinem Fall war. Ich bin das Kind des 1. Mai. Es geschah am 1. Mai in der Totenkammer der Schusterwerkstatt. Der Lippenstift meiner Mutter drang in den jungen Mann, der mein Vater werden sollte, ein und füllte seinen hohlen Körper vollkommen aus wie ein Lavastrom. Krzyszek leistete zu der Zeit in der gelben Kaserne den Grundwehrdienst und hatte an dem Tag frei. Opa Monte Cassino gab ihm den Schlüssel der Schusterwerkstatt, weil sein Sohn die von Herrn Lupicki reparierten Halbschuhe für das Fest anziehen wollte. »Du hast mich überzeugt. So könnte es gewesen sein«, entgegnete der Franzose. »Willst du nun meine Version hören?« »Ja, bloß Merrill schläft tief und fest und ich möchte sie nicht wecken. Also dann, ein anderes Mal. Mein Mädchen darf nichts verpassen.« Barteks Opa schien nicht enttäuscht zu sein. Er drückte die Zigarette aus und legte sich in Unterwäsche zu seinem Enkel. Seine Muskeln waren schlaff, die Knochen kantig und hervorstehend. Aber dafür hatte er keinen Hängebauch. Sein Körpergeruch ließ das Schusterkind rätseln. Es überlegte lange, an was dieser markante Duft es erinnerte. Eine Erleuchtung kam Bartek erst dann, als er an den morgigen Tag und seine Pflichten dachte. Wie jeden Dienstag musste er morgen am praktischen Unterricht in den Werkstätten des mechanischen Technikums teilnehmen. Dort an der Luna bei der alten ostpreußischen Stahlbrücke setzten die Schüler Türschlösser zusammen, an denen es allerdings bei dem Eisenwarengeschäft von Dolina Rusch keinen großen Bedarf gab, da sie nie richtig funktionierten und andauernd repariert werden mussten. Sie lernten auch Bohrer zu schärfen. Opa Franzose roch wie die Metallspäne, die beim Bohren und Drehen an der Drehmaschine entstanden. Ein Eisenbahner muss nach frisch bearbeiteten Eisen riechen, dachte das Schusterkind, ehe ihm die Augenlider zufielen. Und Ihnen, meine Damen und Herren, auch. Die Lesung ist noch nicht zu Ende. Ich habe noch 5 Minuten. Wir bleiben in Bartoszyce und ich lese einen Klassiker, den Sie aber noch nicht kennen, und das Gedicht heißt In der Kopernikusstraße. Gewidmet für Thomas Sarbacher, der hier anwesend ist, der Schauspieler, der das Gedicht vor 15 oder 17 Jahren das erste Mal im Shakespeare Company in Bremen gelesen hat. Hurra! Ich hoffe, du erinnerst dich. Dort in der Kopernikusstraße bin ich aufgewachsen wie ein Sternenfänger, der alle Wrackteile vom Himmel holt. Die alten Raketen, die Solarzellen, die Satellitenarme. Dort in der Kopernikusstraße wurden Leichen vergraben. Die Gestapo und die Beamten vom polnischen Sicherheitsdienst, die zwischen den Menschewiken und Bolschewiken nicht unterscheiden können, spielten oft Rugby. Die Autofahrer mussten stundenlang das Hupen üben. Meine Großmutter, eine 100-jährige Katholikin, klatschte aus dem Fenster: Bravo, bravo, noch mehr, noch lauter. Dort in der Kopernikusstraße hat Zefirin Frankowski aus Posen den ersten gerechten Waffenhandel betrieben. Ein Marxist gibt alles umsonst ab, stand auf seinem T-Shirt. Der geniale Mann muss mein Großvater gewesen sein. Dort in der Kopernikusstraße war ein 700 Jahre alter Keller mit geheimen Gängen der Freimaurer. Der Fußboden war aus rotem Stein. Im Winter schliefen auf ihm Ratten und Bürgerrechtler. Aber am liebsten waren mir die grauen Schornsteinfeger. Sie brachten aus dem Kosmos Nadelbäume und Mücken in großen Eiscontainern. Alles war umstellt. Das Haus, die Gartenfelder für die Schnecken. Die Treppe in den Keller endete im Mittelpunkt der Welt. In der Kopernikusstraße hingen Bilder mit meinen Verwandten. Als ich 5 war, fiel mir die heilige Maria auf den Kopf. Sie hatte den schwersten Rahmen aus Eiche. Ich bin bis heute etwas erstaunt über die Stärke des Glaubens. Dort in der Kopernikusstraße blieb für mich die Sonne stehen, als ich das erste Mal sah, wie ein Kind gezeugt wird, nämlich im Fernseher, auf flachem Bildschirm, per Knopfdruck. Dort in der Kopernikusstraße müssen Tote auferstehen, sage ich mir oft, die Schweigs und Don Quixotes. Ich habe sie schon lange nicht mehr wieder getroffen. In dieser Straße übte ich bis zum Umfallen Hamlet. Wie Omelette hörte sich das an, beurteilt Zefirin Frankowski aus dem Geisterzimmer. Dort in der Kopernikusstraße wachsen immer noch Wiesen und Koppeln für uns Grasfresser. Dort liegt ein Garten schattenlos im Hinterhof. Ameisen haben sich dorthin verirrt zu den Pflaumenbäumen und Möhren. Mit einer Lupe sehe ich unter die Erdhaut immer auf der Lauer, welche Steine am reinsten singen. Mir geht die Puste aus, wenn ich mich verkleinere. Der wahnsinnige Gulliver beschäftigt mich die ganze Zeit. Dort in dieser Straße fahren keine Straßenbahnen. Und es gibt keinen Taxistand, wenn du ans Verreisen denkst. Ja, das war's. 30 Minuten sind um. Keine Panik, keine Panik, keine Panik. Ich darf weitermachen, nicht wahr? Die Direktion bestätigt es. Ich habe mich einmal gefragt, was würde geschehen, wenn wir eine Nachricht sendeten ins Weltall und eine andere Zivilisation würde sie empfangen. Sie mögen alle ruhig sein, ich bin unruhig, die Menschheit ist verrückt. Es leben 7 Milliarden Verrückte oder 8 Milliarden Verrückte, die Atombomben produzieren und was weiß ich noch alles. Und da habe ich mir gedacht, ich würde folgende Nachricht schicken. Gute Nachrichten von unserem Planeten. Hier die guten Nachrichten von unserem Planeten. Gib mir noch 2 Taler, denn es wird wieder gemordet. Als erstes kommt das Mutter- und Vatermorden an die Reihe. Sie hatten zu viele Liebschaften auf ihren Lippen. Schminke, die freudig einstimmte auf weitere Tote. Zu viele Aufmärsche, Niederlagen, Denunziationen. Fehlurteile, Zufälle. Und eines Tages wird es auch mein Sohn tun, mit mir. Ich warte schon auf den Gnadenschuss seiner Zunge. Wir wollen euch aber die wichtigsten Nachrichten senden. Der Tod ist nicht immer unser täglicher Sarg. Er nährt uns, er speist in unseren Küchen, in unseren Werken. Wir produzieren Badehosen und Ansichtskarten, Atombomben und wir sind alle krank. Deshalb haben wir Psychopathen und Doktoren und Anwärter auf andere Titel dieser famosen Geschichte losgeschickt in die Welt, um nur eines zu beweisen, dass wir uns gut kleiden. Versteht die Sendung gut, öffnet unsere Pakete. Ihr findet darin Jeanshosen, glänzend geschneidert und Goldbarren. Ihr findet darin Kokain und Flaschen voller Alkohol in sämtlichen Farben. Ihr findet darin CDs von Mozart und Zigaretten, die unseren Lungen das Atmen beibringen. Ihr findet darin Verbote und Gesetze. Der nächste Säufer geht ins Paradies. Der nächste Bankdirektor leidet unter Juckreiz. Seine Achselhöhlen und sein Gewissen brennen. Ihr findet darin Salvador Dali und die grünen Hügel von König Arthurs Tafelrunden und die Türme unseres Hochmuts, Küsse der Wolkenkratzer jeder ungestümen Großstadt. Ihr findet darin weiße Bettlaken für die erste Menstruation unserer Töchter. Nein, ihr findet darin kommunale Waldzettel und Müllberge aus dem Supermarkt, weil nach jedem Krieg gehungert wird. Aber ihr findet darin kaum eine Träne der Versöhnung, obwohl wir in Srebrenica versackten. Und ihr wisst nicht, die ihr unsere Terra und Zemlya beobachtet, was es heißt, Adam und Eva als Eltern zu haben, was es bedeutet, in einer Windmühle zu hausen, in der es ständig spuckt. Ich danke Ihnen. So, das war's.